Willkommen zum Vorprofessionell-Podcast. Joachim Nareike sucht das Gespräch. Offen, direkt und immer nah dran.
Heute freue ich mich wieder ganz besonders auf meinen Gast. Wir sprechen über eine Branche im Umbruch oder ist sie gar nicht im Umbruch? Wir betrachten die Fakten und schauen in die Zukunft. Neobroker wachsen rasant, ETFs verändern das Anlageverhalten, künstliche Intelligenz hält Einzug in die Beratung und gleichzeitig stellt sich die Frage, welche Rolle spielt eigentlich das klassische Private Banking in Zukunft noch? Darüber möchte ich heute mit jemandem sprechen, der diesen Wandel seit vielen Jahren aus nächster Nähe begleitet und mitgestaltet. Mein Name ist Joachim Nareike und ich suche heute das Gespräch mit Christoph Harwart. Herzlich willkommen, lieber Christoph. Ich freue mich auf unser Gespräch und freue mich riesig über unser Wiedersehen. Danke, dass du dir die Zeit nimmst.
Ja, vielen Dank, Jo. Vielen Dank, dass ich die Chance habe, mit dir das Gespräch zu führen. Und herzlich willkommen bei uns hier im alten kaiserlichen Postamt in Bad Homburg. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank. Private Banking, Christoph, vielleicht fangen wir ganz kurz damit an. Wie hat der Weg dich ins Private Banking geführt? Und vielleicht kannst du unseren Zuhörern auch noch sagen, wie lange wir uns schon kennen und wie wir uns kennengelernt haben. Möglicherweise ist das interessant. Das ist übrigens auch der Grund, warum wir uns duzen. Das ist nämlich schon ein paar Jahre her.
Ja, so ist es. Ich habe selbst, stamme aus Koblenz, bei der Sparkasse Koblenz, eine Banklehre gemacht nach dem Abitur. Dann am BWL studiert, war danach bei der Commerzbank, 21 Jahre. Da haben wir uns kennengelernt. Wir haben an der Commerzbank-Zeit damals die klassischen Vertriebswege gegangen, Filialleiter, Regionalfilialleiter. Und im Zuge der Übernahme der Dresdner Bank wurde in der Commerzbank der Bereich Wealth Management neu strukturiert. Ich wurde damals gebeten, das Team Wealth Management Hessen aufzubauen. Das habe ich getan. Das ist jetzt schon ungefähr 20 Jahre her, dass wir uns kennengelernt haben. Ich habe 6 Jahre den Bereich Wealth Management Hessen geleitet, in Bad Homburg, für einen Standort, in Gießen oder Kassel, 3 Standorte. Habe hier in Bad Homburg den Vorstand der Taunussparkasse kennengelernt und aus eher losen Gesprächen und sehr kollegial miteinander kam dann die Idee, ob ich nicht einen Wechsel machen möchte Richtung Taunussparkasse und im Bereich Private Banking der Taunussparkasse aufbauen will. Das habe ich jetzt gemacht vor genau 11 Jahren. Bin jetzt genau 11 Jahre schon hier in der Taunussparkasse und verantworte seitdem den Bereich Private Banking. Wir kennen uns, Jo, seit über 20 Jahren.
Ja, es ist schön und ich bin jetzt ein bisschen überrascht, dass es wirklich schon 11 Jahre her ist, seitdem du zur Taunussparkasse gewechselt bist.
Das da ich auch, ja.
Weil es ist ja brutal. Jetzt ordne doch unseren Zuhörern auch nochmal ein bisschen die Taunussparkasse ein. Weil es gibt ja diese, sind es 350, 360 Sparkassen, die irgendwie auch so eine Rangliste haben, die immer nach Bilanzsummen sich orientiert. Wo findet man da die Taunussparkasse? Jetzt nicht genaue Position, aber auch was die, vielleicht auch das Wertpapiergeschäft anbetrifft, was vielleicht Hessen anbetrifft, wie kann man das sich so vorstellen, wo liegt da die Taunussparkasse?
Ja, sehr gerne. Die Taunussparkasse hat den Marktbereich Hochtaunuskreis, Main-Taunuskreis aus den beiden Kreissparkassen, die fusioniert sind, entstanden als Taunussparkasse. Bilanzsumme liegt zu knapp unter 8 Milliarden Euro. Wir dürfen hier in einem Bereich arbeiten und leben, der zu den reichsten Bereich in Deutschland gehört, neben München, Münchenland, Starnberger See, sind auch Taunus, Main-Taunus-Kreis, die Landkreise mit den höchsten Einkommen. Also wenn Private Banking hier nicht gehen würde, würde es nirgendwo gehen. Und unser Depotvolumen liegt aktuell bei ungefähr 3,5 Milliarden Euro. Davon verantworten wir im Private Banking 1,6 Milliarden aktuell.
Okay, das sind aber ja schon auch beeindruckende Zahlen, weil wenn ich das richtig erinnere, ist es sehr häufig so, wenn man die Bilanzsumme einer Bank oder einer Sparkasse sieht und die ins Verhältnis zum Wertpapiergeschäft setzt, dann ist es meist so ein Viertel eigentlich nur. Je nachdem, in welcher Region man eben unterwegs ist. Das heißt, ihr seid da knapp an den 50% der Bilanzsumme, die im Grunde schon Wertpapiergeschäft ist.
Ja, also wir wachsen im Wertpapierbereich im Private Banking jedes Jahr netto um ungefähr 100 Millionen Euro. Wir haben ein sehr starkes Team, wir haben eine extrem hohe Kundenzufriedenheit. Wir haben eine sehr starke Kundenberaterbindung. Das heißt, wir haben Kollegen dabei, die seit Gründung des Private Banking, das war am 2.2.1999, seitdem arbeiten die hier. Die betreuen Kunden in der vierten Generation. Und wir achten sehr darauf, dass diese Kundenberaterrelation bleibt. Kundenzufriedenheit ist für mich das entscheidende Kriterium der Führung des Teams für das, was unter Kundenzufriedenheit. Wir werden ständig weiterempfohlen. Du musst dir vorstellen, dass wir jede Woche mindestens einen neuen Kunden kennenlernen aus der Empfehlung eines Bestandskunden. Wir achten sehr auf die Qualität, auf die Kundenzufriedenheit, weil das unser Asset eigentlich ist.
Lass uns in das vielleicht ganz kurz nochmal 1,5 Schritte zurückgehen. Private Banking.
Ja.
Das wird ja in unterschiedlichen Organisationen ein bisschen unterschiedlich definiert. Verrat uns doch mal, wie das bei euch definiert ist. Manchmal ist es liquidem Vermögen, manchmal ist es das Potenzial, manchmal ist es das Gehalt. Wie ist das hier? Oder ist das, kann man das gar nicht so genau sagen?
Doch, das kann man ganz genau sagen. Das ist auch aktuell sehr spannend. Zwar ist hier über die Deka unser Webpapierpartner auf der Bereich Wealth Management, Private und Wealth nochmal differenziert wurde. Einige Sparkassen aktuell einen eigenen Wealth Management Bereich aufbauen. Das tun wir nicht vorab schon mal. Unser Private Banking ist immer die Frage, kann ich dir als Kunden einen Mehrwert bieten? Wir sagen nicht, es gibt eine starre Quote, da muss übergeleitet werden. Die Frage ist, können wir, das ist die entscheidende Frage in jedem Gespräch, können wir den Kunden einen Mehrwert bieten oder können wir es nicht? Und unter 500.000 liquiden Vermögen macht einfach keinen Sinn, weil du dann nicht, das heißt du auch, vernünftig strukturieren kannst. Und ab 500.000 ungefähr liquidem Vermögen soll dem Kunden Private Banking vorgestellt werden, dass er weiß, da gibt es jemand, gibt es ein Team der Taunussparkasse, die haben andere Instrumente, andere Möglichkeiten in der Kundenberatung, auch andere Spezialisten, die man einbinden kann, je nachdem, welche Ziele, Wünsche der Kunde hat. Und das zweite Kriterium ist ein Haus, das Nettoeinkommen, so 12.000 Euro ungefähr. Auch da sollte Private Banking vorgestellt werden. Was wir nicht haben, ist einen klaren Überleitungsprozess, der strikt durchgeführt werden muss. Das macht keinen Sinn. Wenn ein Kunde sagt, ich habe meinen Sparbuch, mein Festgeld, ich will kein Wertpapier, dann macht das auch keinen Sinn. Da können wir Private Banking keinen Mehrwert bieten, auch wenn er 2-3 Millionen in der Filiale hat. Das ist nur wichtig, über den Kunden die nächste Generation kennenzulernen. Das ist für uns der Ansatz über Generationsmanagement, haben wir ein eigenes Team, halt dann die nächste Generation schon mal kennenzulernen und damit man da eben da weiß, da ist jemand im Haus, der kann noch mehr als nur einladen.
Okay, das heißt, wenn ich das richtig verstehe, ist es so, dass 500.000 und 500.000 liquide Vermögen und 12.000 Euro brutto Nettoeinkommen, das im Haushalt, so zwei Sachen sind, wo bei euch schon eine Lampe angeht, wo man sagen könnte, okay, passt mal auf, Leute, das wäre möglicherweise ein potenzieller Kunde, der sich für Private Banking Dienstleistungen interessieren könnte.
Ja, so ist es.
Gibt es denn auch darüber noch was? Weil früher war es ja so, da gab es Personal Banking, irgendwie IKB, PKB, dann Private Banking, also Individualkundenbetreuung, Individualkundenbetreuung, dann Private Banking und dann gibt es ja auch noch Wealth Management.
Ja, darüber.
Gibt es das hier auch?
Nee, habe ich bewusst nicht gemacht, aber die Entscheidung, die Diskussion hier war schon sehr spannend. Ich bin vernetzt mit anderen Private Banking-Leitern anderer Sparkassen. Die machen das zum Teil. Warum mache ich das nicht? Weil mir die Kundenberaterzuordnung, die ist mir extrem wichtig. Das ist Vertrauen, das kannst du nicht ohne weiteres übertragen. Ich habe jetzt aktuell 16 Vermögensbetreuer. Wenn ich sagen würde, von den 16 Vermögensbetreuern werden vielleicht 4 oder 5 Wealth Manager, 11 nicht, dann hast du einen wahnsinnigen Wechsel von Kunden zu Beratern, eine neue Struktur. Ich selber glaube auch, dass die negative Auswirkung auf die dann nicht im Wealth Management sind, sondern nur in Anführungsstrichen Private Banking, ist aus meiner Erfahrung selber, ist die negative Auswirkung nach unten höher als die positive nach oben. Also zwei Gründe ist, wir sind schon in der Lage, die Kunden, die ein hohes liquides Vermögen haben, einen anderen Beratungsansatz haben, die können wir schon auf Ebene der einzelnen Vermögensbetreuer anders betreuen, weil wir dann andere Spezialisten hinzuziehen. Wir haben die Generationsmanager, das sind 5, wir haben 5 Wertpapierspezialisten, wir können bei uns Profis betreuen, wir haben ein Trading Board, all das haben wir aufgebaut und ausgerichtet, aber das stellen wir allen Kunden zur Verfügung, denen wir den Mehrwert quasi bieten können. Außerdem, Jo, bin ich davon überzeugt, dass viele Kunden, die bei anderen Einheiten im Private Banking zugeordnet sind, von ihrem Vermögen, aber wenn das allokieren wir bei einem Hause, eigentlich Wealth Management Kunden wären. Also ich bin da jemand, der in der Diskussion eher sagt, ich möchte das nicht, will aber sehr wohl die Wealth Management Dienstleistungen jedem zur Verfügung stellen.
Okay, ich glaube, dass das dem Kunden auch egal ist übrigens. Ne? Ich glaube, dass das eine Bankfrage ist oder eine Sparkassenfrage, die da gestellt ist.
Ja, ich glaube, dem Kunden, der gesagt bekommt, es gibt einen weiteren Bereich, du bist Private Banker und nicht Wealth Manager. Ich bin dein Berater, ich werde Wealth Management Berater, du erfüllst die Kriterien nicht, du musst zum anderen Kunden übergeleitet werden. Der findet das nicht gut. Ich würde, also so eine Runde, ob du das nicht gut finden.
Ja.
Und ehrlich gesagt, Wir haben die Kundenzufriedenheit stimmt, das Wachstum stimmt, die Zufriedenheit der Mitarbeiter stimmt. Wir haben keine ungewollte Fluktuation. In 11 Jahren einen einzigen Mitarbeiter. Ansonsten, es gibt für uns gar keinen Grund, an dem aktuellen Bereich was zu ändern. Klar schauen wir uns den Markt an, was andere tun, wie aktuell die Markteintritte anderer Häuser auch sind. Wir sind immer wieder dabei, dass wir uns halt immer wieder hinterfragen, dass wir jeden Tag besser werden müssen, müssen wir auch, weil wir einen wahnsinnigen Wettbewerb haben. Aber ich will an der Struktur aktuell nichts ändern. Und zum Glück sieht es unser Vorstand genauso.
Es ist immer ganz wichtig, dass die Leute das genauso sehen.
Das hilft oft, ja.
Du hast vorhin quasi in einem Nebensatz eine für mich sehr, sehr interessante Anmerkung gemacht, nämlich, dass das Kundenberater-Verhältnis sehr stabil und sehr gut ist. Das heißt, ich verstehe darunter, wie viel Kunden sind auf einen Berater sozusagen, also für wie viele Kunden ist ein Berater verantwortlich.
Ja.
Kannst du mir die Zahl nennen?
Ja, klar. Es sind die nicht gleichmäßig verteilt. Wir sprechen nicht über Kunden, sondern über Kundenverbünde, Familienverbünde. Betreuen wir bei den Vermögensbetreuern 1650 Stück. Kunden zahlen ungefähr das Doppelte. Und dann bist du bei 116 Vermögensbetreuern, bei ungefähr 100 Verbünde pro Berater. Kunden ungefähr 200. Mehr geht auch nicht, wenn du die gut beraten willst. Und was wir tun, ist, dass wir unser Wachstum unterfüttern müssen über die Entwicklung neuer, junger Kollegen, die immer wieder weiter ranziehen auch.
Und weil du ja viele, viele Jahre auch bei der Commerzbank warst, wenn du dir in Erinnerung rufst, wie dieses Verhältnis bei der Commerzbank gewesen ist, war das ähnlich oder war das...
War ähnlich.
War ähnlich, ja. Und eine ganz, ganz wichtige Kennzahl grundsätzlich im Bankgeschäft ist meiner Einschätzung nach auch, insbesondere wenn man vom Herzen her ein Wertpapiermensch ist, wie hoch ist die Quote der Kunden einer Bank, jetzt unabhängig, ob es Private Banking Kunden sind oder ob es in Anführungsstrichen normale Kunden sind, die auch Wertpapiere in dieser Bank haben. Das ist die Durchdringungsrate oder wie auch immer wir sie nennen wollen. Wie heißt sie bei euch?
Die Kundenströmung auch, klar.
Ja. Wie hoch ist das in der Taunus-Sparkasse insgesamt und wie hoch ist es im Private Banking bei euch?
In der Taunus-Sparkasse insgesamt war die Quote vor 11 Jahren, hatten wir ein Depotvolumen in Summe in der Taunus-Sparkasse von 900 Millionen Euro. Im Private Banking waren es damals 160 Millionen Euro. Heute reden wir in der Taunus-Sparkasse 3,5 Milliarden bei 120.000 Primarkunden. Depotströmung im Private Banking kenne ich so genau. Da ist die bei ungefähr 80 bis 90% bei den Verbünden. In der Filialwelt ist sie geringer. Was wir tun, auch schon angefangen haben vor ungefähr 10 Jahren, dass wir bei den Weltspartag, wenn die normale Weltspartagswoche ist, dass wir immer Fonds- oder ETF-Sparpläne angeboten haben und dass wir jedem Kunden sagen, du musst zur Altersvorsorge was tun. Wenn Kunden Kinder bekommen oder wenn sie Großeltern werden, sprechen wir sie an, dass man da was tun muss. Die Anzahl unserer Fonds-Sparpläne und unserer ETF-Sparpläne, die wächst jedes Jahr in dreistelligen Bereich im Gesamthaus. Und das sind halt eben Dinge, das ist unsere Verantwortung. Unsere Verantwortung als Sparkasse. Eben schon der Kunden aufzuzeigen, dass sie was tun müssen. Für sich selbst, auch für ihre Kinder, für ihre Enkel. Und dann ist nehmen wir auch ein ETF, da ist nicht die Frage, brauchst du einen höheren Ertrag über einen Ausgabeaufschlag? Da geht es wirklich darum, wie kannst du den Kunden über einen Zeitraum von 20, 30, 40 Jahren entsprechend diesen Stand, diesen Baustein der privaten Altersvorsorge sichern. Das geht, das weißt du auch, eigentlich nur über Wertpapiersparverträge. Das machen wir sehr intensiv.
Und jetzt sprichst du natürlich nicht nur und ausschließlich als Leiter Private Banking, sondern du sprichst als, sage ich jetzt mal, als Kundenmensch. Das heißt, du hast all die Kunden im Blick, die das haben. Da geht es bei 25 oder 50 Euro los, das ist ja völlig klar. Ja.
Ja, genau. Das ist so. Ich war zwischendurch immer verantwortlich für das, wir haben ein Kompetenzzentrum Wertpapier, in dem wir den Bereich der Filialen hat eben auch, das die mit steuern. Und da haben wir das Thema ausgearbeitet und setzen es auch jedes Jahr um, dass wir mir jetzt auch weiter tun. Also das Thema Notwendigkeit Altersvorsorge über Fonds- oder Wertpapiersparverträge, ETF-Sparverträge, das nimmt ja weiter massiv zu und es ist schon grob fahrlässig, die Kunden dahin nicht zu beraten. Und du hast schon recht, das geht doch auf 25 Euro. Wir reden jetzt nicht immer zwei Banking-Kunden, wo es irgendwie keinen Sinn machen würde ab dem Betrag. Wir reden eher über die Masse unserer Kunden und 25 Euro im Monat. Die sind schon echt wichtig.
Und jetzt haben wir schon ein paar Mal über ETFs gesprochen und über Fonds gesprochen. Wenn wir beide, ich meine, wie gesagt, wir haben schon viele, viele Jahre gemeinsam zu dem Thema Fonds auch verbracht. Ich glaube, wir sind beide der Meinung, da sind wir Überzeugungstäter, dass das etwas ist, was gut ist. Und es wird immer besser, je früher man damit beginnt. Ja. Das heißt, wir mögen auch Sparpläne und Vermögensaufbaupläne und Fondssparpläne seit Jahr und Tag, weil wir glauben, dass das einfach Sinn macht. Jetzt haben wir beide natürlich die Entwicklung mitgemacht von dem reinen aktiven Management auch hin zu dem ETF-Bereich. Und ich habe jüngste Zahl gelesen, die mich eigentlich erfreut hat, dass relativ viele junge Menschen sich über ETFs dem Wertpapiersparen widmen und das auch sehr regelmäßig tun. Jetzt passiert das sehr, sehr häufig auch mittlerweile über diese sogenannten Neo-Broker. Lass uns diesen Bereich mal kurz besprechen. Das eine, ETFs an sich, du nimmst es aktiv in den Mund. Das bedeutet, es kommt bei euch vor und ihr bietet auch passives Investieren an.
Ja, klar. Also erstmal, alles, was wir tun, richten wir uns an den Zielen, Wünschen, Bedürfnissen der Kunden aus. Und bei jungen Kunden, gerade bei den Jüngeren auch, wenn du da nicht ETFs quasi spielen kannst, dann hast du da was ja falsch gemacht. Tu mir. Du musst ja eben dann gerade ein Appell auch an die jungen Menschen, man muss sich heute schon ganz genau anschauen, was da eigentlich in dem ETF drin ist. Und das ist aktuell ein Thema, dass das Thema MSCI wirft und alles wird gut, dass das nicht mehr ganz so einfach ist. Und da haben wir gerade wenn es komplexer wird, über die Wertpapierspezialisten halt verschiedene ETFs, die wir dann quasi als Paket zusammenstellen, je nachdem, wie hoch der Anlagebetrag ist. Du weißt ja auch, ETF, MSCI World, was da mit dem Max 7, was du da für einen Anteil hast an drei Werten. Und die drei IPOs dieses Jahr kommen, von SpaceX angefangen, dann hast du irgendwann Mac 10. Und dann sprichst du über 40% in einem Bereich, den du vielleicht gar nicht haben willst, und dann. Da klären wir schon darauf ein bisschen auf. Also was heißt das konkret? In welchen Strukturen bist du investiert? Und wäre es nicht besser, vielleicht mehr im Merchant Market oder Japan oder keine Ahnung was? Oder mehr Europa beizustreuen und dann haben wir eher so ein Paket von verschiedenen ETFs.
Kleine Randnotiz dazu. Ich habe schon, wir haben in der, schon einen Podcast veröffentlicht, den wir rein über ETFs gemacht haben. Und da haben wir genau auf diesen diese Besonderheit hingewiesen, weil MSCI World, das nochmal ganz klar gesagt, MSCI World ETF bedeutet, ich habe 75% USA, ich habe demnach auch mindestens 75% US-Dollar und ich habe übrigens sehr, 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 sehr viel diese Mac 7 oder Mac 10, die sie demnächst sein werden, sprich also sehr technologielastiges Portfolio.
Genau.
Das kann man übrigens haben, das ist auch ein Hinweis an die Zuhörer, wenn man das weiß, das ist das Entscheidende.
Genau.
Deswegen ist es ein sehr, sehr guter und wichtiger Hinweis. Der MSCI World in den letzten 30 Jahren ist bei weitem nicht mehr der MSCI World, der aktuell ist oder der er vielleicht auch zukünftig sein wird. Deswegen kleiner Hinweis dazu. Gerne nachhören, ETF extra, das ich bereits schon veröffentlicht habe.
Aber gerade für junge Anleger extrem wichtig. Also das Thema, sich anzuschauen und genau zu wissen, wo investiere ich eigentlich wie. Und was wir auch tun, ist, dass wir schon dann einen strategischen Dialog uns anschauen, ist dann deine Depotstruktur, deine Sparplanstruktur noch das, was du eigentlich wolltest. Das kann man auch anpassen. Das ist ja nicht in Stein gemeißelt, man muss dort nur mal drüber schauen. Und das tun wir regelmäßig. Also im Tumia haben wir auch Fondssparpläne, haben auch Fonds, die wir im Angebot haben, gar keine Frage. Vermögensverwaltungen, aber das Thema Sparen, langfristiges Sparen, ist in der Regel bei uns über ETFs.
Okay, das bedeutet, das ist so, wenn ich das so salopp sagen darf, so ein bisschen die Einstiegsdroge auch, wenn ihr euch der jüngeren Generation ein bisschen widmet, weil erfahrungsgemäß der Private Banking Kunde, also ich habe mal eine Zahl gelesen, dass der Private Banking Kunde 64 im Schnitt ist. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei euch ist. Zumindest in der Richtung wird es sein, wenn es ein Schnaps jünger ist, wegen der Champagnerluft in Erndorf, Homburg ist es ja.
Ja, natürlich.
Und das bedeutet, euer durchschnittlicher Kunde ist jenseits der 60. Es ist aber brutal wichtig, dass man die nächste und übernächste Generation ebenfalls abholt. Und wenn ich das richtig verstanden habe, versucht ihr das insbesondere in diesem Generationenbetreuungsansatz auch durchaus mit ETFs als Start für die jüngere Generation.
Ja, genau. Also der Verbundführer im Schnitt ist über 60, der Kunde aber nicht. Ja, haben wir sehr vielen, es ist wirklich so, dass wir bei sehr vielen Familien. Da hast du alles, da hast du halt, es ist wirklich so, dass die dann die Großeltern, Eltern bitte Kinder zu uns kommen und sagen, den Robert Recknagel, der hat er von uns, der hat Private Banking gegründet. Den kenne ich seit 40 Jahren, seit 30 Jahren. Ja, das ist ein sehr guter und hör dir den an und ich wünsche mir, ich übertrage dir Geld, ich schenke dir Geld und ich wünsche mir, dass du das Geld bei dem andeckst. Die Gespräche haben wir teilweise. Und da wird quasi der Berater in der Familie weitergereicht. Und das schaffst du bei einer Großbank ganz selten, dass du so lange Berater-Kundenrelation hast. Deswegen haben wir, ist ja der Kunde im Schnitt eher jünger als 60. Der Verbundführer, der das Vermögen aufgebaut hat, der ist in der Tat natürlich in der Regel über 60. Über das Generationsmanagement haben wir 5 Kolleginnen, bereiten wir das Thema Schenkung, Erbschaft, Stiftung, Testament, Testamentsvollstreckung, Vermögensübertrag zu Lebzeiten. Und so bekommst du halt eben auch dann den Kontakt zur nächsten Generation. Und das haben wir in der Regel auch bei jedem Kunden, haben wir diese Dienstleistung, die ist kostenfrei, Generationsberatung. Und die wird massiv nachgefragt. Und das Interesse, die Nachfrage, die ist exorbitant hoch.
Gut, das führt jetzt natürlich dazu, weil du hast gerade auch in einem Nebensatz eine Unterscheidung gemacht. Du hast eben gesagt, das ist vielleicht ein bisschen anders als bei Großbanken. Das bedeutet, euer Hauptasset, was ihr seht, ist die Kundenbindung und die dann auch über optimalerweise Jahrzehnte Kundenbindung aufbaut, Pflege, und so kommt man dann eben auch an die nächste Generation ran, denn die nächste Generation oder die übernächste Generation, die investiert ja bereits über Trade Republic möglicherweise oder andere Neobroker. Schon in dem Bereich, den ihr ja jetzt quasi auch mitberaten wollt.
Ja, genau. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es ist so, dass die Kundenbindung, das Vertrauensverhältnis, das wir haben, unser größtes Gut ist das Vertrauen der Kunden. Das werden wir niemals aufs Spiel setzen. Und die Kundenbindung über Generationen hinweg, das ist unser Asset. Und die Empfehlung über in Freundeskreisen halt eben, unser Wachstum ist getrieben aus Kundenempfehlungen auch. Ganz spannend, Thema Trade Republic. Was wir da merken ist, wenn die jünger sind, fangen die, sei es Trade Republic, anderer Neobroker, fangen die erstmal mit an, da zu sparen. Wenn die im Job weiter aufsteigen und haben weniger Zeit, das heißt, die haben weniger Zeit, sich selbst um Anlagen zu kümmern, ist es zurzeit wirklich so, dass wir dann auch größere Depots, wenn das was angespart worden ist, von diesen Menschen, die Familienverbund auch sind, eher zu uns übertragen bekommen, dass man sagt, ich bin bereit, ein bisschen mehr zu zahlen dafür, dass ich die Freiheit habe, die Zeit geben habe, mich damit nicht mehr so stark auseinandersetzen zu müssen. So bei, wenn die vermögender werden und andere Positionen haben, also weniger Zeit haben, ist der Weg zurzeit eher zurück. Und ganz wichtig ist hier, dass ein einzelner Kauf einer Aktie ist ja keine strukturierte Anlage. Ist ja deutlich mehr als nur der Kauf eines Wertpapiers.
Okay, das könnt ihr natürlich aber nur machen, weil ihr die Leute auch kennt.
Klar.
Über diese Generation betreue, wenn ich das jetzt mal so nennen darf. Ja. Fällt mir übrigens gerade ein, wenn wir sagen, wie hast du die genannt, die Führer dieser Anlagegruppe, wie heißt sie bei euch?
Der Verbundführer.
Also ist der Kunde, der im Grunde in der Familienhierarchie oben sitzt.
Okay. Genau, der ist es. Unser erster Ansprechpartner.
Der erste Ansprechpartner, der dann dafür verantwortlich ist, dass das auch in der Familie weitergetragen wird oder auch im Freundeskreis oder wo auch immer. Du hast gesagt, der ist jenseits 60 wahrscheinlich. Fällt mir gerade die Frage ein, wie alt ist denn der Berater eigentlich im Schnitt bei euch?
Ja, das ist spannend. Also von den 16 Vermögensbetreuern, sagen wir mal 26, 16 Vermögensbetreuer, 5 Wertpapierspezialisten, 5 Generationsmanager, die 26 sind 3 über 60. 6 sind unter 40 und die anderen sind so zwischen 40 und 60 etwa. Wir haben unser Wachstum muss über neue Mitarbeiter unterfüttert werden. Die bekommen wir selten am Markt. Und wir entwickeln eigene Talente weiter. Das heißt, wir haben eine Struktur, dass wir haben Beala in der Ausbildung, wir haben Bankkaufleute, Beala, jedes Jahr 40 Stück, bilden sehr intensiv aus. Die sehen wir alle. Im Private Banking, wenn die uns auffallen, dann winden wir ein bisschen emotional an unser Team. Entwickeln die weiter, dann können die nach der Ausbildung oder nach dem BA-Studium.
Was ist BA?
Eine Berufsakademie. Die ist hier in Bad Homburg, Arkaltis Hochschule oder in Frankfurt. Dann können die nach dem Studium an der Berufsakademie danach bei uns erstmal im Assistenzbereich quasi anfangen und Private Banking den Einstieg finden. Danach waren sie ein Trainee Richtung Vermögensbetreuer. können dann schon in jungen Jahren, der Jüngste ist bei uns 25, wird der Junior Vermögensbetreuer. Der wird einem etablierten älteren Vermögensbetreuer, also älter als berufserfahren, mehr Berufserfahrung, an die Seite gestellt und kann dann mit dem gemeinsam lernen, mit dem gemeinsam wachsen.
Und mit den Kunden ja auch.
Ja, und das hat, die hat natürlich auch einen anderen Zugang zu den jungen Kunden. Das ist schon sehr spannend. Also wir hatten jetzt eine Veranstaltung letzte Woche, Next Generation, unsere erste. Es war faszinierend zu sehen, die jungen Berater, die jungen Kunden, ganz anders als bei einer Veranstaltung, 60-jährige Berater, 60-jährige Kunden, also nicht vergleichen, wie die untereinander vernetzt haben, auch die jungen Kunden untereinander vernetzt haben mit den Beratern. Das war sehr faszinierend für mich zu beobachten. Da warst du der grauhaarige Mann in der Ecke.
Okay.
Ihr habt das aber sehr, sehr gut gefunden.
Ich habe neulich gelesen, dass die Generation Z tatsächlich zu 75% lieber schreibt als spricht. Das heißt, das hat natürlich dann auch eine Auswirkung auf den Ansatz, wie ich den Kunden anspreche, wie ich ihn betreue, wenn wir das mal so sagen wollen. Das ist schon ganz spannend und das ist natürlich auch gut zu hören, dass die Berater, Nachwuchsberater auch in diese Kundenbeziehung hineinwachsen. Ja. Führt mich natürlich im Grunde zu einer Frage, die ich mittlerweile fast jeden Podcast stellen muss, darf oder will. Stichwort künstliche Intelligenz. Es geht davon los, dass man sagt, okay, man braucht im Grunde keine Rechtsanwälte mehr irgendwann, weil das kann ja alles irgendwie die KI machen, wie auch immer die dann heißt. Weil KI ist ja im Grunde der Überbegriff und die einzelnen Werkzeuge gibt es dann unterschiedlich dazu. Zweigeteilte Frage dazu, Christoph. Wo kommt KI im weitesten Sinne hier schon zum Einsatz? Und die zweite Frage wäre dann, wo verändert die KI euer zukünftiges Kundenbetreuungsmodell? Und wird es zukünftig überhaupt noch Kundenbetreuer geben?
Ja, viele Fragen. Also erstmal, wir haben KI im Einsatz, wir haben SKI-Piloten, den jeder Mitarbeiter, wenn er einen Tag, muss er einen Tag ein Seminar belegen, damit er auch ganz genau weiß, worauf zu achten, was gibt es da für Risiken. Wir können jeder Mitarbeiter der Taunussparkasse, bitte das Seminar belegt hat, nutzen. Wir selber haben kein eigenes Research. Unser Research ist Landesbank Baden-Württemberg. Unser Research-Partner, die nutzen KI zu 100%, weil du ansonsten einfach keine Effizienzgewinne hast. Ich glaube, was du durch KI aktuell bis heute nicht ersetzen kannst, ist halt die Kundenberaterrelation. Das heißt, das Thema da, das Psychologische, die Kundenbindung, das Vertrauen, was man einem Menschen entgegenbringt. Kommt nicht, dass du das in der KI oder woanders entgegenbringen wirst. Aber ich bin bei dir. Wir haben ein Team der TU Darmstadt, haben wir in der Taunussparkasse eingestellt. Das konnten wir von dort gewinnen, dass nur das Thema KI in der Taunussparkasse vorantreibt. Und habe mit denen nächste Woche einen Termin, wo es darum geht, die können hier KI im Private Banking für dich effizient einsetzen. Und was heute schon einsetzen, wenn du früher gegoogelt hast und irgendwas gesucht hast, was sollte die KI? Außerdem schon, wenn es darum geht, verschiedene Fondsvergleiche, verschiedene Research zu Aktien, wenn du das mal im Internet business dich erkundigen möchtest, du musst halt eben ganz genau wissen, was du für Fragen eingeben musst und dass der KI dir das sagt, was du hören willst, dass du auch mal die Gegenfrage stellen musst. Ja, all das sollte man wissen, aber es ist nicht so, dass wir KI-gesteuerte Anlageentscheidungen schon hätten. Ich glaube nicht, dass das bei uns so schnell kommen wird.
Ich glaube, du hast einen ganz wichtigen Punkt gesagt. Das ist diese persönliche Ebene kann eigentlich eine künstliche Intelligenz oder auch Anwendung der künstlichen Intelligenz schwerlich ersetzen. Bedeutet aber auch im Umkehrschluss, das ist harte Arbeit für die Berater und Betreuer und das Team, was sich im Grunde um diese Kunden kümmert, diese Kundenbindung aufzubauen oder aber auch zu pflegen. Und das ist schon auch ein bisschen eine Veränderung von dem, was ich in anderen Organisationen kennengelernt habe. Du kennst die alte Pareto-Regel, ich mache mit 20% der Kunden 80% des Umsatzes. Ich habe Statistiken gesehen, da gab es 4 Kundenkontakte in der Woche von einem Kundenberater zu seinen Kunden. Also im Grunde peinlich wenig. Das bedeutet, ihr legt da schon auch oder versucht da schon auch einen anderen Fokus drauf zu legen, nämlich auf diese wirklich enge Kundenbetreuung, eigentlich ja nicht überall so ist, muss man auch sagen.
Nee, aber es zeigt uns aber aus. Also es zeichnet ja die Intensität der Kundenbeziehungen, das ist ja das, was uns hier auszeichnet. Wir führen mit jedem jedem Kunden, zumindest mit jedem Familienverbund, einmal im Jahr einen kurzen strategischen Dialog. Macht die KI wahrscheinlich nicht. Da geht es einfach nur darum, ich habe dich so verstanden, das ist dir wichtig, das ist deine aktuelle Lebensphase, hat sich bei dir irgendwas geändert. Und wenn sich da was ändert, Hochzeit, Scheidung, Krankheit, irgendwas, dann der Ruhestand, dann musst du halt eben schon Dinge anpassen. Und dieser Dialog, der kann Minute ganz schnell gehen, indem du sagst, so, ich habe dein nächstes alles, wie im letzten Jahr. Kann aber sein, dass du sagst, ich komme mal vorbei, lass uns mal drüber reden, ich habe da zwei, drei Dinge, die wichtig sind. Und du bist immer häufiger vor, dass genau das passiert. Einfach wichtig und kannst du über eine KI bei bestem Willen nicht ersetzen. Daneben haben wir eine ganze Reihe an Kundenveranstaltungen, Kundenevents, die nichts mit dem unmittelbaren Vertrieb zu tun hat, also keine Webpapierthemen sind. Wir haben eine Karte bei der Eintracht, wir haben Karten bei den Skyliners, wir sind hier Sponsor bei Tombach Open Tennisturnier, ein eigenes Golfturnier. Wir sind in der Kronberg Academy, ein wichtiger Partner, bin auch selbst im Verein der Freunde im Vorstand. Wir können zu Konzerten einladen. Wir haben den Tomburger Sommer. Und wenn wir wollten, könnten wir, glaube ich, fast jeden Abend zu irgendeinem Event gehen. Das ist die Aufgabe der Berater, zu wissen, wo kann ich dich als Kunde emotional abholen? Was ist dir wichtig, wenn ich weiß, du bist leidenschaftlicher Fan von Beethoven, des Kölner Beethoven. Nächste Mitte Juni ist dann der Beethoven-Klavierwoche in der Kronberg Academy. Da laden wir Gäste zu ein, das sind mal eben vor Ort. Da wird er schon schlau, wenn man das dann eben macht. Es geht nicht darum, was der Berater sich anhören will, sondern womit du den Kunden emotional binden kannst. Und die Palette, die wir haben, die ist unfassbar groß. Wir haben einen Zugang auf locker 60, 70 Veranstaltungen.
Führt aber auch dazu, was ich eben gesagt habe, Einsatzbereitschaft und zwar auch in die Abendstunden hinein, dass man versteht, das ist das Asset, was wir zukünftig haben werden, eigentlich schon immer hatten, aber zukünftig noch mehr nutzen müssen, um uns auch von anderen, die ebenfalls diese Dienstleistung anbieten, zu unterscheiden. Das heißt,
ja.
Ich fasse zusammen, wenn jemand Private Banking erfolgreich aufziehen möchte, muss er einsatzbereite Berater haben, die in der Lage sind zu verstehen, dass es nicht nur um Zahlen im Depot geht oder auf dem Konto geht, sondern auch darum geht, eine persönliche Bindung aufzubauen, weil das möglicherweise etwas ist, was zukünftig gar nicht mehr so häufig vorkommt, weil jeder glaubt, dass die künstliche Intelligenz alles machen wird.
So ist es ja. Sehr gut.
So, ich arbeite jetzt schon als Unternehmensberater für Private Banking Einheiten. Das ist Learn from the best. Ich habe es von Christoph gerade gelernt. Und wir kommen zum Ende unseres Gesprächs. Allerletzte Frage. Die ganze Welt ist im Aufruhr im Moment. Jeder sagt, das Glas ist halb leer und nicht halb voll. Gibt es irgendetwas, lieber Christoph, was dich in Bezug auf alles, was so in deinem Bereich passiert, optimistisch stimmt? Oder sind wir auch beim halb leeren Glas? Oder wir sind eigentlich beide eher auf der halb vollen Glasseite unterwegs, oder?
Ja, wir sind auf jeden Fall auf der halb vollen Seite unterwegs. Wenn du zurückblickst, war es ja immer irgendwie schwierig und es war eigentlich nie so schlimm. Ich habe die Welt, viele Länder in der Welt bereist, vieles gesehen auf der Welt. War sehr gerne in Urlaub, andere Kulturen auch. Und bin immer wieder froh, wenn wir dann nach Deutschland zurückkommen können, hier leben dürfen. Und vielleicht sind viele Dinge für viele Menschen selbstverständlich, die es aber eigentlich weltweit gar nicht sind. Ich habe zwei Kinder, die leben hier, beide haben einen super Job hier. Und für mich ist das Glas immer halb voll. Bin noch davon überzeugt, dass du positiv da vorne blicken musst und Dinge halt eben aktiv verändern kannst, wenn das denn in deiner Hand liegt. Und da wird das alles schon besser werden, als viele aktuell denken. Und das ganze Trübsalblasen macht meines Erachtens gar keinen Sinn.
Macht keinen Sinn und macht auch keinen Spaß vor allen Dingen.
So ist es ja.
Super, dann habe ich gelernt, dass Private Banking auch bei 25 Euro ETF-Sparplan anfangen kann. Dass das in der Taunus-Sparkasse auch ein wichtiger Bereich ist, der da beackert wird. Man muss nicht immer 500.000 Euro mitbringen. Ihr kümmert euch überwiegend um Familienverbünde und nicht um einzelne Mitglieder von Familien. Und ihr macht das extrem erfolgreich seit 1999. Dazu gratuliere ich euch. Freue mich, dass wir uns wiedergesehen haben. Bedanke mich für das aufschlussreiche Gespräch und hoffe auf ein baldiges Wiedersehen. Danke, Christoph.
Ja, vielen Dank, Jo. Oder vielen Dank für das Interview. Vielen Dank für die Chance. Und du weißt, dass mich immer freue, wenn wir uns treffen und sehen.
Dankeschön.
Eine Produktion von Faux Professionnel.